Kapitel 5 – Die neue Gestalt. Der Wunsch Gregors, die Mutter zu sehen, erfüllte sich bald. Am Tag wollte Gregor schon aus Rücksicht auf seine Eltern sich nicht beim Fenster zeigen. Kriechen konnte er aber auf den paar Quadratmetern des Fußbodens auch nicht. Das Liegen war schon in der Nacht schwer. Das Essen machte ihm bald kein Vergnügen mehr, und so gewöhnte er es sich an, kreuz und quer über Wände und Plafond zu kriechen. Besonders oben auf der Decke hing er gern. Es war ganz anders als das Liegen auf dem Fußboden. Man atmete freier. Und wie glücklich sich Gregor dort oben befand, konnte es geschehen, dass er sich losließ und auf den Boden klatschte. Aber nun hatte er natürlich seinen Körper besser in der Gewalt als früher und verletzte sich beim Fallen nicht mehr. Die Schwester bemerkte es sofort. Er hinterließ ja beim Kriechen Spuren seines Klebstoffes. Und da wollte sie Gregor das Kriechen ermöglichen und die Möbel, also vor allem den Kasten und den Schreibtisch, wegschaffen. Nun war sie aber nicht allein dazu imstande. Den Vater wagte sie nicht, um Hilfe zu bitten. Das Dienstmädchen hätte ihr gewiss nicht geholfen, denn dieses 16-jährige Mädchen harrte zwar tapfer seit Entlassung der früheren Köchin aus, hatte aber darum gebeten, in der Küche zu bleiben. So blieb der Schwester also nichts übrig, als die Mutter zu holen. Mit Ausrufen der Freude kam die Mutter auch, verstummte aber an der Tür vor Gregors Zimmer. Zuerst sah die Schwester nach, ob alles in Ordnung war. Dann erst ließ sie die Mutter eintreten. Gregor hatte das Leintuch noch tiefer gezogen und verzichtete darauf, die Mutter schon zu sehen. Er war nur froh, dass sie nun doch gekommen war. »Komm nur, man sieht ihn nicht«, sagte die Schwester. Gregor hörte nun, wie die zwei Frauen den schweren Kasten von seinem Platz rückten und wie die Schwester mit der Mutter sprach. Nach schon viertelstündiger Arbeit sagte die Mutter, man solle den Kasten doch lieber hier lassen, denn erstens sei er zu schwer, sie würden vor Ankunft des Vaters nicht fertig werden und mit dem Kasten in der Mitte des Zimmers Gregor jeden Weg verrammeln. Zweitens aber sei es doch gar nicht sicher, dass man Gregor einen Gefallen täte. Sie bedrückte der Anblick der leeren Wand, und sicher habe auch Gregor diese Empfindung, da er doch an die Zimmermöbel gewöhnt sei und sich im leeren Zimmer verlassen fühlen werde. »Und ist es dann nicht so?« schloss die Mutter ganz leise, als wolle sie vermeiden, dass Gregor auch nur den Klang der Stimme höre, denn dass er die Worte nicht verstand, davon war sie überzeugt. »Und ist es nicht so, als ob wir durch die Entfernung der Möbel zeigten, dass wir jede Hoffnung auf Besserung aufgeben und ihn rücksichtslos sich selbst überlassen? Ich glaube, es wäre das Beste, wir erhalten das Zimmer genau in dem Zustand, in dem es früher war, damit Gregor, wenn er wieder zu uns zurückkommt, alles unverändert findet und umso leichter vergessen kann.« Bei diesen Worten der Mutter erkannte Gregor, dass der Mangel jeder menschlichen Ansprache, verbunden mit dem einförmigen Leben, im Laufe dieser 2 Monate seinen Verstand verwirrt hatten. Denn anders konnte er es sich nicht erklären, dass er danach hatte verlangen können, dass sein Zimmer ausgeleert würde. Hatte er wirklich Lust, das warme, mit ererbten Möbeln gemütlich ausgestattete Zimmer in eine Höhle verwandeln zu lassen, in der er dann in alle Richtungen kriechen konnte, jedoch auch seine menschliche Vergangenheit schnell vergessen würde? War er doch jetzt schon nahe daran zu vergessen, und nur die Stimme der Mutter hatte ihn aufgerüttelt. Nichts sollte entfernt werden, die Möbel konnte er nicht entbehren. Und wenn die Möbel ihn daran hinderten, sinnlos herumzukriechen, so war es ein großer Vorteil. Aber die Schwester war leider anderer Meinung. Sie hatte sich angewöhnt, bei Besprechung der Angelegenheiten Gregors als Sachverständige gegenüber den Eltern aufzutreten, und so hatte die Schwester entschieden, alle Möbel, mit Ausnahme des unentbehrlichen Kanapee, zu entfernen. Es war nicht nur das in der letzten Zeit so schwer erworbene Selbstvertrauen, das sie zu dieser Forderung bestimmte, sie hatte doch tatsächlich beobachtet, dass Gregor viel Raum zum Kriechen brauchte die Möbel aber nicht im geringsten benützte. So ließ sie sich von ihrem Entschluss durch die Mutter nicht abbringen. Nun, den Kasten konnte Gregor im Notfall noch entbehren, aber der Schreibtisch musste bleiben. Und kaum hatten die Frauen mit dem Kasten das Zimmer verlassen, als Gregor den Kopf unter dem Kanapee hervorstieß, um zu sehen, wie er vorsichtig eingreifen könnte. Aber zum Unglück war es die Mutter, welche zuerst zurückkehrte, während Grete im Nebenzimmer den Kasten allein bewegte. Die Mutter aber war Gregors Anblick nicht gewöhnt, er hätte sie krank machen können, und so eilte Gregor erschrocken bis an das andere Ende des Kanapees, konnte aber nicht verhindern, dass sich das Leintuch ein wenig bewegte. Das genügte, um die Mutter aufmerksam zu machen. Sie stockte, stand einen Augenblick still und ging dann zu Grete zurück. Trotzdem sich Gregor immer wieder sagte, dass ja nichts Außergewöhnliches geschehe, sondern nur ein paar Möbel umgestellt würden, wirkte doch dieses Hin- und Hergehen der Frauen, das Kratzen der Möbel auf dem Boden, wie ein großer Trubel auf ihn, und er wusste, dass er das nicht lange aushalten werde. Sie räumten ihm sein Zimmer aus, nahmen ihm alles, was ihm lieb war. Den Kasten mit der Laubsäge hatten sie schon hinausgetragen, lockerten jetzt den Schreibtisch, an dem er als Handelsakademiker, als Bürgerschüler, ja sogar schon Volksschüler seine Aufgaben geschrieben hatte. Vor Erschöpfung arbeiteten die Frauen stumm, und man hörte nur ihre Füße. Und so brach er denn hervor. Die Frauen wollten gerade ein wenig verschnaufen. Er wusste wirklich nicht, was er zuerst retten sollte. Da sah er an der schon leeren Wand das Bild der in lauter Pelzwerk gekleideten Dame, kroch eilends hinauf und presste sich an das Glas, das ihn festhielt. Dieses Bild wenigstens, das Gregor jetzt ganz verdeckte, würde nun gewiss niemand wegnehmen. Er drehte den Kopf zur Tür des Wohnzimmers, um die Frauen bei ihrer Rückkehr zu beobachten, die schon wieder kamen. Grete hatte den Arm um die Mutter gelegt. »Also, was nehmen wir jetzt?« sagte Grete und sah sich um. Da kreuzten sich ihre Blicke mit denen Gregors an der Wand. Wohl nur für die Mutter behielt sie ihre Fassung, beugte sich zu ihr und sagte zitternd, »Komm, wollen wir nicht lieber noch ins Wohnzimmer zurückgehen?« Die Absicht Gretes war für Gregor klar. Sie wollte die Mutter in Sicherheit bringen und dann ihn von der Wand hinunterjagen. Nun, sie konnte es ja versuchen. Er saß auf seinem Bild und gab es nicht her. Lieber würde er Grete ins Gesicht springen. Aber Gretes Worte hatten die Mutter erst recht beunruhigt. Sie trat zur Seite, erblickte den riesigen braunen Fleck auf der Tapete, rief, ehe ihr eigentlich zum Bewusstsein kam, dass das Gregor war, was sie sah, schreiend, »Ach Gott, ach Gott!« und fiel über das Kanapee und rührte sich nicht. »Du, Gregor!« rief die Schwester mit erhobener Faust. Es waren seit der Verwandlung die ersten Worte, die sie unmittelbar an ihn gerichtet hatte. Sie lief ins Nebenzimmer, um eine Essenz zu holen, mit der sie die Mutter aus ihrer Ohnmacht wecken könnte. Gregor wollte auch helfen. Er klebte aber fest an dem Bild und musste sich losreißen. Er lief dann auch ins Nebenzimmer, als könne er der Schwester irgendeinen Rat geben, wie früher, musste dann aber untätig hinter ihr stehen, während sie in verschiedenen Fläschchen kramte. Sie erschreckte, als sie sich umdrehte. Eine Flasche fiel auf den Boden und zerbrach. Ein Splitter verletzte Gregor im Gesicht. Grete nahm nun so viel Fläschchen, als sie nur halten konnte, und rannte mit ihnen zur Mutter hinein. Die Tür schlug sie zu. Gregor war nun von der Mutter abgeschlossen, die durch seine Schuld vielleicht dem Tod nahe war. Die Tür durfte er nicht öffnen, wollte er die Schwester nicht verjagen. Er hatte jetzt nichts zu tun, als zu warten. Und von Selbstvorwürfen und Besorgnis bedrängt, begann er zu kriechen, überkroch alles, Wände, Möbel und Zimmerdecke und fiel endlich in seiner Verzweiflung auf den großen Tisch. Es verging eine kleine Weile. Gregor lag matt da. Ringsherum war es still. Vielleicht war das ein gutes Zeichen. Da läutete es. Grete musste öffnen gehen. Der Vater war gekommen. »Was ist geschehen?« waren seine ersten Worte. Gretes Aussehen hatte ihm wohl alles verraten. Grete antwortete, »Die Mutter war ohnmächtig, aber es geht ihr schon besser. Gregor ist ausgebrochen.« »Ich habe es ja erwartet«, sagte der Vater. »Ich habe es euch ja immer gesagt, aber ihr Frauen wollt nicht hören.« Gregor war es klar, dass der Vater Gretes kurze Mitteilung schlecht gedeutet hatte und annahm, dass Gregor gewalttätig geworden war. Deshalb musste Gregor den Vater besänftigen, und so flüchtete er sich zur Tür seines Zimmers, damit der Vater gleich sehe, dass Gregor sofort in sein Zimmer zurückkehren wolle. Aber der Vater bemerkte es nicht. »Ah!« rief er beim Eintritt wütend. Gregor hob den Kopf gegen den Vater. So hatte er sich den Vater wirklich nicht vorgestellt, wie er jetzt dastand. Allerdings hatte er in der letzten Zeit über dem neuartigen Herumkriechen versäumt, sich so wie früher um die Vorgänge in der übrigen Wohnung zu kümmern, und hätte eigentlich erwarten müssen, veränderte Verhältnisse anzutreffen. Trotzdem, war das noch der Vater? Der gleiche Mann, der müde im Bett lag, wenn früher Gregor zu einer Geschäftsreise aufbrach, der ihn bei der Heimkehr im Schlafrock empfangen hatte, der gar nicht aufstehen konnte, sondern nur die Arme hob, und der bei den seltenen gemeinsamen Spaziergängen mit Gregor und der Mutter, die schon langsam gingen, immer noch ein wenig langsamer ging?